Ja, bin ich zu verstehen? Ja. Lieber Peter, herzlichen Dank für deine guten Worte zur Einführung. Ich freue mich, wieder einmal hier sein zu können. Ich glaube, es ist schon, weiß nicht, 10 Jahre her, als ich zum letzten Mal hier war. Und heute soll es um das Thema gehen. Und das sieht auf den ersten Blick ein bisschen abseitig aus. Die Suche nach dem Leben im Weltall und die christliche Botschaft. Vor 100 Jahren, da wussten wir noch nicht, wie groß das Weltall ist. Und vor 100 Jahren wussten wir noch nicht, dass es Galaxien gibt außerhalb der Milchstraße. Der Andromeda-Nebel, der am Himmel steht, den man ja auch von hier sehen kann, jetzt nicht, aber mehr so im Winter, der galt als Nebelfleck und man wusste nicht, wo man den hintun sollte. Auch die Magellanischen Wolken, das war nicht so bekannt, wie das alles zusammenhängt. Und es war dann Edwin Hubble, der etwa vor 100 Jahren, ich glaube, das war so 1926 oder so etwa, zum ersten Mal auf seinen Fotoplatten mit dem Mount Wilson Teleskop einzelne Sterne aufgelöst hat. Und seitdem hat sich unser Universum erheblich geweitet und alles ist sehr viel größer geworden. Und ich werde auch heute hier über eine Horizonterweiterung noch einmal sprechen im Zusammenhang mit unserem Thema. Und so wie sich der Horizont des Weltalls weitet, so muss sich natürlich auch, und das würde ich ihm gerne mitgeben, unser Eindruck von Gott weiten. Wir können Gott nur größer denken oder wir müssen ihn größer denken als das Weltall. Und wenn das Weltall riesig ist, dann muss Gott eben noch größer sein. Und diesen Sprung muss man immer wieder machen. Und das ist sehr erstaunlich, ja, was da rauskommt, wenn man die moderne Physik anschaut. Ich kann aber nicht über all das reden, sondern ich beschränke mich auf ein paar Konsequenzen, die sich aus der Entdeckung der Exoplaneten ergibt, die seit etwa 25, 27 Jahren bekannt sind. Okay, das Thema der Exoplaneten muss ich mal gucken, ob das hier funktioniert mit meinem. Aha, da will er schon nicht. Zweiter Versuch. Nein, dann machen wir das so. Will er auch nicht. Okay, also wir werden uns aneinander gewöhnen. Das Thema der Exoplaneten hat einen ziemlichen Hype erfahren. Ich hatte auch schon mal Peter erwähnt, es in der Fachgruppe vor einigen Jahren da vorgetragen, habe das aber deutlich jetzt nochmal in Richtung der theologischen Implikationen verschoben. Es hat auch diese Implikationen, und das sieht man auch an den Schlagzeilen der Nachrichten. Ja. Es ist also nicht nur ein astronomisches Thema, es ist auch ein philosophisches und ich würde sagen, es ist auch ein religiöses Thema im weitesten Sinne. Und Sie merken schon, die Astronomie hat immer auch so eine Konnotation, dass sie ja also noch weitere Fragen behandelt als nur die reinen astronomischen Fragen. Ich möchte das Thema deswegen in 6 Schritten, jeder ist nicht zu lang und ich hoffe, ich komme hin, wenn ich zu lange rede, dann wird mir der Peter dann Zeichen geben, dann mache ich es etwas kürzer, aber wir haben ja vielleicht auch noch Zeit für Fragen und dann können wir auch noch die anderen Dinge bereden. Also die Motivation hatte ich schon ein bisschen genannt, aber auch dann ein Blick in die Geschichte. Ich denke, wir müssen die Geschichte anschauen, damit wir auch verstehen, warum wir die Gegenwart so erleben, wie sie ist. Dann die Exoplaneten selber, über Lebensbedingungen muss man reden, Konsequenzen für die Erde und für uns und theologische Überlegungen, die sich dann anschließen. Zur Motivation. Ich sprach schon davon, dass die modernen Teleskope und Instrumente unseren Horizont erweitert haben, nicht nur Hubbles 2,2-Meter-Teleskop. Sie wissen, das James Webb Space Teleskop ist gestartet, hat gerade die ersten scharfen Bilder geliefert und was, wenn das alles gut geht, es wurde inzwischen auch von Meteoriten getroffen, okay, da hofft man, dass nichts Schlimmes passiert, aber wenn das funktioniert, dann werden wir da noch sicher sehr überraschende und erstaunliche Einsichten erleben. Und durch diese ganze neue Forschung gibt es natürlich dann Rückfragen auch im Verhältnis zur Theologie. Also wir haben dann auf einmal neue Fragen, also wie verhält sich Gott zum Kosmos, Gottes Größe hatte ich schon angesprochen, insbesondere auch Jesus und der Kosmos. Das muss ja auch irgendwie verhandelt werden. auch wenn das nicht, sagen wir mal, vordergründig im Blick des Neuen Testamentes ist, aber durch unseren Horizont haben wir das natürlich auf einmal. Ich weiß nicht, ob das für Sie auf dem Tisch liegt, aber für mich liegt es jedenfalls auf dem Tisch. Ja, also das ist so eine offensichtliche Sache. Blicken wir noch einmal in die Geschichte. Also der gute Aristoteles war damals der Meinung, es kann nur eine Welt geben, und zwar aus dem Grunde, weil er ein streng hierarchisches Weltbild hatte. Da war die Erde, dann kamen die Planeten, die Sphären, die Sonne, und dann kamen irgendwo die Götter, und dann gab es da so eine Sphäre und da war Ende. Und für mehr war da kein Platz. Aber Plutarch hatte dann schon ein paar Jahre später etwas mehr Freiraum, und er sagte, na, der Mond ist möglicherweise bewohnt. Ja, der muss ja nicht unbewohnt sein. Der leuchtet nachts und dann ist ja gut, da kann er auch bewohnt sein. Lukian, ein paar hundert, also 200 Jahre später, hatte dann schon sehr viel genauere Vorstellungen über die fantastischen Wesen auf dem Mond, was sie essen und wie sie aussehen. Da war ja unsere Zeit also schon deutlich voraus. Aber Sie merken schon, die Bewohnbarkeit von anderen Oberflächen war überhaupt kein, seit Aristoteles eigentlich dann nicht mehr strittig. Ja? Also Aristoteles hat man gesagt, oh, lieber Aristoteles, so eng darf man das nicht sehen. Und seitdem hat man gesagt, das wäre doch möglich. Also einer, der das dann als erster so ausgeführt hat, ist Cyrano de Bergerac im 17. Jahrhundert. Da sieht man ihn, wie er mit seinem Raketengürtel durch die Luft schwebt. Und Sie müssen sich vorstellen, die damals haben die Leute gedacht, dass die ganzen Sterne und die Planeten stehen viel enger zusammen. Und das Vakuum, also die Luftleere des Weltalls, war ja auch nicht bekannt. Man dachte, der Wind weht sozusagen durch alle Räume durch, und wenn man es nur schafft, die Erde zu verlassen, irgendwie mit einem Raketenantrieb, dann würde man unfehlbar zum Mond, zum Mars und zur Sonne und überall hinfliegen können. Und so hat er dann über Mondstaaten und Sonnenreiche geschrieben, und er schreibt auch, wie die Leute in der Sonne leben. Er hatte die Vorstellung, in der Sonne wäre es kühl, ja, nur die Oberfläche wäre heiß. Die Thermodynamik heute sagt, das geht nicht, aber damals waren die Leute noch nicht so weit. Immerhin. Dann gibt es auch den ersten Ballonflug. Man muss ja nicht Raketen haben, man kann ja auch mit Ballons fliegen. Und Karl Ignaz Geiger war der Erste, der einen Ballonflug beschreibt. Hier sieht man ihn mit seinem Ballon, und natürlich muss er irgendwie angetrieben werden. Und da hat er ein Segel da. Er wusste damals auch noch nicht, dass der Ballon vom Wind sowieso mitgenommen wird, aber das sind Details. Aber da sieht man ihn, wie er der Erde enthoben dann in Richtung Mars davon schwebt und dann eine spannende Geschichte erzählt, was er da alles erlebt. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Die Leute dachten, im Grunde ist die Erde nur eine Oberfläche von vielen, die alle bewohnt sind mit irgendwelchen Wesen. Der Erste, der das so ein bisschen systematisch verarbeitet hat, war Bernard de Fontenelle, ein Franzose. Der hat ein Buch geschrieben, Dialoge über die Mehrheit der Welten, also Dialogen heißt es eigentlich genau. Und da ist auch so ein Bild drin, da können Sie sehen, wie man sich das vorgestellt hat. Also die Sonne, die Planeten und dann gleich die nächste Sonne mit den Planeten, irgendwie stoßen die trotzdem nicht zusammen, weil sie voreinander und hintereinander sind. Alles bleibt so an seinem Ort. Also heute wissen wir, das geht auch nicht. Ja, im leeren Raum bewegt sich alles dann irgendwann aufeinander zu. Das würde kollidieren, aber damals dachte man, es geht. Und im Grunde, wenn man jetzt noch einen Ballon nimmt, dann kann man überall hier rumfliegen und sozusagen alle Leute besuchen. Und er hat das dann seiner Dame, einer Marquise erklärt und hat dabei auf dem Dach von Versailles dann den damals noch sternklaren Himmel von Paris angeschaut. Und ich zitiere daraus, unsere Sonne hat Planeten, die sie erleuchtet. Ja, das sind unsere Planeten, ne? Unsere Sonne erleuchtet Planeten. Warum sollte nicht auch ein jeder Fixstern, also von denen, die er da sieht, ja, dergleichen haben, also ebenfalls Planetensysteme, die von ihm erleuchtet werden. Also wenn unsere Sonne Planeten hat, warum sollen nicht auch die anderen Sterne Planeten haben und dann auch beleuchtet sein? Er sagt dann später noch, naja, wir können die nicht sehen, weil die halt so klein sind und nur ein schwaches Licht haben, was auch stimmt. Die Planeten sind nicht so hell, wir können sie deswegen nicht sehen. Aber die Sterne sieht man immerhin. Und er hat sozusagen von dem einen Beispiel Sonne und Planeten auf alle anderen geschlossen. Das ist normalerweise keine richtige Wissenschaft, aber man kann ja mal versuchen zu sagen, die Erde ist typisch und dann und die Sonne und dann weiterschließen. Also das bedeutet, wenn man das weiterdenkt, das Universum ist voller Sonnen und Planeten und die Sonne und die Erde sind keine besonderen Orte. Also es sind allgemeine Orte. Und das ist ja nach der kopernikanischen Wende eines der, sag ich mal, wie sagt man, Paradigmen, eines der Leitsätze, die Erde ist kein besonderer Ort, sondern wir sind einfach nur typisch für das, was da passiert. Allerdings, diese allgemeine Bewohnbarkeit und diese große Anzahl von bewohnten Planeten und Planeten um andere Sonnen wurde ein bisschen dann doch unterminiert durch drei Enttäuschungen, die es da gab. Die erste Enttäuschung hängt schon mit Lukrez zusammen, der dem Aristoteles vorwirft, dass er irgendwie das Weltall zu eng denkt. Denn er sagt, also ich stelle mich mal hier auf die letzte Weltmauer und werfe einen Speer, da sieht man das so in einer Darstellung, und wohin fliegt der Speer? Also ich werfe einen Speer in die Leere des Raumes und bleibt er irgendwo hängen? Oder was passiert damit? Steckt er dann in der Wand fest oder wohin fliegt der Speer? Und er sagte, das ist im Grunde unwürdig. Der Speer fliegt in die Unendlichkeit, er darf nirgends hängen bleiben. Und das war der Anfang der Idee, dass das Weltall vielleicht viel größer sei, als was wir uns vorstellen. Einer, der diese Idee aufgegriffen hat, war, wie Sie wissen, Giordano Bruno, der dann behauptet hat, das Weltall ist quasi unendlich. Ja, und leider hat er für diese und andere Behauptungen dann sein Leben auf dem Scheiterhaufen verloren. Aber die Idee war in der Welt, wie groß ist denn eigentlich das Universum? Wenn Sie mal bei Archimedes nachlesen, da gibt es ein Buch, das heißt Die Sandzahl. Ich habe eine deutsche Übersetzung davon und ich habe da mal gelesen und da berechnet Archimedes, weil er zeigen will, mit welch großen Zahlen er umgehen kann, wie groß das Universum war zu seiner Zeit und er kommt auf 4 Lichtjahre Durchmesser und das finde ich schon sehr erstaunlich. Also das Weltall des Archimedes war schon deutlich größer als das des Planetensystems. Ja. Ich meine, heute ist es immer noch klein, aber damals war es eine große Sache und dann später wurde es natürlich dann durch Giordano Bruno noch viel größer. Und Blaise Pascal sagte dann, also das Schweigen der Ewigkeit und der unendliche Raum erschrecken mich. Es ist nicht für alle Leute so einfach anzunehmen, dass sie nicht in einer beschützten Zelthütte leben, sondern in einem ungeschützten, weiten, ewigen Raum, der unendlich viele Sterne hat. Da an den Gedanken haben wir uns heute gewöhnt, aber das war damals gar nicht selbstverständlich und das Schicksal von Giordano Bruno erinnert uns daran. Das zweite Problem bestand darin, dass man nicht genau wusste, wie weit die Sterne eigentlich entfernt sind. Also ich hatte Ihnen gezeigt, die Sterne sind im Grunde hier in der Nachbarschaft und die Planeten eigentlich auch und das ist alles ganz easy. Aber natürlich hat man damals auch schon versucht mit Triangulation, so wie die Geodäten, Feldmesser so, Peilung und die Entfernung zu bestimmen und einen Parallaxenwinkel zu bestimmen. Das ist so, wie wenn Sie Ihren Daumen nach vorne strecken und dann einmal mit dem linken Auge und einmal mit dem rechten Auge gucken, dann sehen Sie, wie der vor dem Hintergrund einen Sprung macht. Und dieser Winkel, das ist der Parallaxenwinkel. Und das hat man bei den Sternen versucht, indem man einmal das rechte Auge wäre, dann, wenn die Erde auf der einen Seite der Sonne ist und das linke Auge, wenn sie auf der anderen Seite der Sonne ist. Man würde erwarten, dass dieser Stern dann vor dieser großen Wagenkonstellation einmal weiter links steht und einmal weiter rechts. Und da könnte man den Parallaxenwinkel bestimmen. Und wenn man noch den Durchmesser der Erdbahn kennt, dann hätte man die Entfernung. Das ist einfache Geometrie. Und das hat aber nie geklappt. Und man war sich deswegen nicht sicher, wie das Ganze funktioniert. Und dann war es Friedrich Wilhelm Bessel vorbehalten. Der hat dann zum ersten Mal an dem Stern 61 Cygni eine Entfernung gemessen und das waren 9,3 Lichtjahre. Das war also praktisch doppelt so groß wie das Weltall des Archimedes und das nur für einen nahen Stern. Und das ist genauso, also das war dann 1000 Mal weiter als vermutet. Das ist so, wie wenn Sie bei Ihrem Nachbarn, der Nachbar wohnt vielleicht 20 Meter weiter, ja, der wohnt dann demnächst 20 Kilometer weiter. Oder Ihr Weg zum Einkaufszentrum ist vielleicht 2 Kilometer, dann sind Sie eben bei 2000 Kilometer. Also da merken Sie, auf einmal geht Ihre ganze heimelige Nachbarschaft in die Brüche, weil Sie keinen mehr wirklich erreichen. Und diese Vorstellung, dass man hier so mal leicht und locker hier da umherfliegen könnte, die stimmt so nicht mehr. Und das bedeutet natürlich, dass das Weltall nicht nur unendlich groß ist, sondern die Sterne sind auch sehr weit voneinander entfernt. Das macht die Sache nicht einfacher, sich darüber, also über Nachbarn zu reden und bewohnte Sterne. Der dritte Punkt, Leben ist selten. Das wissen wir inzwischen. Und die Evolutionsbiologie hat natürlich gesagt, der Mensch ist das Ergebnis eines günstigen Zufalls. Und sowas passiert im Rahmen der evolutionsbiologischen Erklärung nicht alle Tage. Und wir haben auch in der Aufklärung auf den göttlichen koordinierten Schöpfer in gewisser Weise verzichtet, jedenfalls viele Menschen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass man sagt, naja, also wenn das Leben also sich so schwer tut zu entstehen, dann ist es vielleicht gar nicht so weit verbreitet, wie wir das bisher angenommen haben. Vielleicht gibt es ja doch auf anderen Planeten kein Leben und die Erde war eben ein Platz, der Glück gehabt hat, ja, wenn man so argumentieren will. Also das ist nicht mein Argument, aber so wird ja argumentiert. Und dann hat man auf einmal die Schlussfolgerung, die Frage, sind wir allein im Weltall? Ja. Also Sie merken, wenn Sie durch die Geschichte gehen, wie Sie von einer belebten Nachbarschaft ausgehen und auf einmal alleine auf der großen Wiese stehen und fragen, gibt es da noch mehr? Oder wir hatten uns immer vorgestellt, wir hätten ein nettes kosmisches Dorf, aber nichts, ja, gar nichts. Das hat zu einigen Verzweiflungen geführt, muss ich gestehen. Und das ist natürlich auch in die Forschung eingegangen und Sie merken die Verbindung von Forschungsthemen und allgemeinen Lebensfragen. 2019 titelte der Spiegel, sind wir allein und warum gibt es uns überhaupt? Und zwar deswegen, weil der Nobelpreis für Physik im Jahr 2019 für die Entdeckung der Exoplaneten herausgegeben wurde. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir uns über das Thema unterhalten. Dafür steht sozusagen ein Mensch, ein Hund vor dem Mond und die Frage, was gibt es dann für eine Beziehung zueinander? Also gibt es, wenn es auf dem Mond kein Leben gibt, wo gibt es denn sonst noch Leben? Und die NASA hat das aufgenommen und hat das Programm Origins rausgegeben. Das sehen Sie hier, das ist ein Originalplakat von der NASA und da gibt es zwei Fragen und ich denke, das Englische werden Sie noch ungefähr verstehen. Wo kommen wir her und sind wir alleine? Also es sind genau die zentralen Menschheitsfragen, um die es hier geht. Und Sie merken, das sind nicht reine Wissenschaftsfragen, sondern das sind auch Fragen der Existenz. Und da sind wir nämlich dann auch schon ziemlich nah wiederum an der Theologie. So, gehen wir zu den Exoplaneten und ich möchte Ihnen kurz erklären, wie es dazu gekommen ist, dass man Exoplaneten beobachtet hat. Das war ein reiner Zufall, dass man die gefunden hat. Und auch wenn heute jeder mit seinem Teleskop im Garten sowas sehen kann, behaupte ich mal, also nicht im Kleinen, aber wenn Sie so 30 Zentimeter haben, können Sie das machen. Man hat damals, und für die sich auskennen, es gibt Pegasus. Ja, Pegasus Viereck hier, Andromeda-Nebel ist ungefähr da. Und da gibt es den Stern hier 51. Ja, den habe ich da eingekreist, dieser Stern 51. Den haben also Michael Major und Didier Queloz haben den beobachtet und haben da ein Spektrum von genommen. Das heißt, sie haben sich die Farben genau angeguckt und die haben gemerkt, diese Farbmarkierungen verschieben sich periodisch. Sie sind mal ein bisschen blauer und ein bisschen roter. Entweder ein bisschen blauer und ein bisschen roter und zwar sehr periodisch. So immer alle paar Monate ändert sich das. Und weil es so periodisch ist, haben sie das Ganze eingetragen. Man kann die Verschiebung in Geschwindigkeiten umrechnen. Das geht so, also wenn sich der Stern von der Erde entfernt, dann sind die Wellen etwas länger. Und wenn der Stern sich auf die Erde zubewegt, dann sind sie etwas kürzer. Und das ist ein Farbunterschied, dass die längeren Wellenlängen sind röter und die sind ein bisschen blauer. Und das kann man messen und dann kann man die Geschwindigkeit nach dem Doppler-Effekt messen. Und da kommt raus, dass es ungefähr eine Geschwindigkeit war, plus minus 220 Kilometer pro Stunde. Also das können Sie mit Ihrem Auto noch fahren, wenn Sie mal ordentlich aufs Gas treten. Das ist nicht so viel. Und das ist sehr periodisch. Und wenn dann die Astronomen sowas sehen, dann denken sie, da wackelt ein Stern. Ja? Der geht immer so, der bewegt sich im Kreis. Der dreht sich also so und kommt dann auf und zu, geht wieder weg, kommt auf und zu, geht wieder weg. Und ich versuche mal, das hier zu animieren, damit Sie sehen, wie das ungefähr aussieht. Da. Der dreht also hier um den anderen Stern. Und so, und da sehen Sie, dass dieser große Stern eiert, weil er einen Nachbarn hat, einen Planeten hat, den er sozusagen balancieren muss. Ja, wenn Sie kleine Kinder haben und die Kinder rumschwenken, ja, so, dann merken Sie, dass Sie sich zurücklehnen müssen und Sie drehen sich um einen Punkt vor Ihnen. Ja, die können nicht stehen bleiben. Sie müssen das ausbalancieren und das macht der Stern auch. Der eiert ein bisschen, weil er der gemeinsame Schwerpunkt muss erhalten bleiben, sonst fliegt der Stern da weg. Ja, also deswegen eiert er so. Und dieses Eiern, was der Stern macht, das ist diese Geschwindigkeit, die Sie da sehen können. Das ist nicht viel. 220 Kilometer pro Stunde ist ganz wenig. Als das mal klar war, da gab es also ein ziemliches Rauschen im Blätterwald nach dem Motto, wieso haben wir das bisher gar nicht gesehen? Und viele Leute haben gesagt, ja, wir haben es schon immer gewusst. Aber das Problem ist, man muss die Dinger auch sehen. Ja, und das Sehen war schwierig. Und Sie sehen, es hat bis 2008 gedauert. Das sind dann ungefähr nochmal 12 oder 13 Jahre, bis zum ersten Mal ein Bild sichtbar wurde. Und ich zeige es Ihnen hier. Und das ist dieser Stern. Das ist ein anderes System. Das ist nicht 51 Pegasus, sondern ein Henry Draper Nummer 8799. Das sieht völlig harmlos aus. Aber die Astronomen waren natürlich schlau. Die haben gesagt, dieses Bild verstehen wir sehr gut und wir können es sozusagen wegrechnen. Wir tun alles weg, was symmetrisch um diese Strahlen ist und all das. Das haben sie alles weggerechnet. Und was dann überbleibt, da sehen Sie auf einmal vier Punkte, die übergeblieben sind in diesem ganzen. Nämlich das ist der Rest und das Rauschen von dem Stern, was, wenn man das wegrechnet und alle Symmetrien rausrechnet, da blieben vier Punkte über. Und da haben sie gesagt, hey, das sind Planeten, oder nicht? Und jetzt musste man noch irgendwie sicherstellen, dass es auch wirklich Planeten sind und nicht irgendwelche toten Fliegen, die da irgendwo waren. Und dann hat man einfach mal Aufnahmen gemacht. Und ich kann Ihnen jetzt hier einen Film zeigen. Das ist einer der ganz wenigen Filme, wo man ein Planetensystem, ich muss mal gucken, in Bewegung sehen kann. Das sind echte Aufnahmen, also keine Simulation, ja? Sie sehen hier, wie die Planeten da, das ist natürlich nur ein Stück, Sie sehen hier die Zeit, das ist dann mehrere Jahre von 2009 bis 2015, 16 ungefähr. Und Sie sehen, dass die inneren Planeten schneller laufen und die äußeren etwas langsamer. Aber als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, da war ich völlig von den Socken, weil da sehen Sie quasi in Echtzeit, wie sich ein anderes Planetensystem um einen anderen Stern dreht. Und Sie fragen sich, ob das denn... Vielleicht gibt es ja sogar Leute, die damit fliegen, ja, also hier oder hier. Also intelligente Personen. Also das war total faszinierend. Das wiederholt sich jetzt immer. Man müsste jetzt weitere Aufnahmen machen, aber das schenken wir uns jetzt hier. Die Frage ist dann, wie kann man denn solche Systeme finden? Ja? Das ist ja wie ein Schuss ins Blaue. Sie können das probieren, aber ob das gelingt, weiß man nicht. Und man hat ein paar Methoden entdeckt, wie man das machen kann. Und eine davon will ich Ihnen zeigen, weil die sehr, sehr leicht verständlich ist. Es gibt da viele Methoden, die auch zum Teil nicht so leicht verständlich sind. Wenn wir Glück haben und der Planet läuft so um den Stern, dass er vor dieser Sternscheibe vorbeigeht, dann würde man erwarten, weil der Planet ja dunkel ist und man von dieser Seite dunkle Seite sieht, dass er für die Zeit, wo er hier vorne vorbeiläuft, ein bisschen von dem Sternlicht abdeckt. Ja? Und dann, wenn man also die Helligkeit des Sterns annimmt, dann würde man für den Zeitraum hier eine kleine Einsenkung erwarten, von ein paar Prozent nur, weil ja der Planet nur in seinem Querschnitt nur ein paar Prozent von der gesamten Sternscheibe auch ist. Ja? Die Länge hier, wie lang das sein könnte, das hängt davon ab, ob er nun hier überläuft oder über den Äquator, oben oder unten. Auf jeden Fall würde man sowas erwarten. Aber das bedeutet natürlich, die Bahn muss sehr glücklich liegen, sonst klappt das nicht. Ja? Also Sie finden damit nicht alle, sondern Sie finden damit einige, wo die Bahn so liegt, dass wir auf die Kante gucken können. Und in der Tat, das ist sehr leicht zu machen. Und wir haben von unserem Institut, wir haben ein 32 cm Teleskop am Fremont Peak aufgestellt, der Kollege Jürgen Wolf da. Da sehen Sie das, es ist jetzt schon für einen Amateur schon ein ziemlich gutes Ding, aber es ist auch nicht so. Ich sage Ihnen, was es alles für Amateure gibt, die alle dolle Geräte haben, da können die auch locker mithalten. Und die Lichtkurve, die wir dann gemessen haben, war diese hier. Das heißt, wir sehen genau das hier, was wir hier gerade als Erklärung genommen haben, sehen wir hier in echt, nämlich, dass hier die Intensität runtergeht und dann nach einer Weile wieder rauf. Und wenn Sie dann lange noch warten, kommt das Ding einmal rum und dann kommt es wieder vorbei und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und auf diese Weise können Sie jetzt mit kleinen Teleskopen mit einer Einsenkung von 3% und die ganze Sache dauerte 3,5 Stunden, können Sie sowas beobachten. Und da gibt es inzwischen Tabellen, das können Sie vorausrechnen und Sie können sagen, wenn ich jetzt hier heute Abend mich hinstelle und dann ist um 1 Uhr nachts ist die Bedeckung, dann fange ich eine Stunde früher an oder zwei und dann kann ich sowas beobachten. Da ging eine große Industrie los, nämlich Exoplaneten finden. Alle Sterne wurden überwacht, viele, aber das dauert natürlich bei der großen Zahl von Sternen und das ist nicht in 5 Minuten gemacht worden. Und deswegen hat die NASA gesagt, wir brauchen einen Satelliten, der das kann. Ja, sonst finden wir die nie alle, die auf diese Weise gemessen werden können. Und da hat sie den Kepler-Satellit gebaut. Hier sehen wir so ein Modell und der ist 2009 gestartet und war bis 2018 in Betrieb und hat im Sommerdreieck, hier ist der Schwan, hier diese Gegend angeguckt mit einer großen Zahl, viele Millionen Pixel, immer die gleiche Stelle am Himmel und möglichst lange beobachtet, damit er irgendwann mal solche Einsenkungen sieht, denn wir wissen ja nicht, wie häufig die sind. Die können ja 2 Jahre brauchen, bis sie wiederkommen oder vielleicht auch nur 3 Monate. Auf jeden Fall war das ein Teleskop in der Öffnung von ungefähr 1 Meter, also so nicht so klein. Und sie haben etwa 2000 Exoplaneten gefunden und ungefähr 4300 Kandidaten, von denen etliche inzwischen bestätigt sind. Ich habe aber jetzt nicht die Rechnung gemacht, wie viele jetzt noch nicht bestätigt sind. Das ergibt sich dann im Laufe der Zeit. Nur aus diesem Gebiet. Aber was Sie machen können, Sie können sagen, für jeden, den wir gefunden haben, aufgrund der günstigen Bahn, gibt es natürlich zig andere, die wir nicht gefunden haben, wo die Bahn entsprechend zufälligerweise anders liegt. Das heißt, wenn wir 10 finden, wissen wir, dass es noch 100 andere gibt, die wir nicht sehen können, weil die Bahnen in Bezug auf die Erde statistisch verteilt sind. Dann gab es noch einen Nachfolger, den TESS, der ist im Augenblick aktiv. Der guckt nun nicht in eine Stelle, sondern der guckt den ganzen Himmel ab, nämlich 85%. Und er sucht auch nur nach sonnenähnlichen Sternen. Kein Wunder, man will ja erdähnliche Exoplaneten finden um sonnenähnliche Sterne. Also guckt man nur die sonnenähnlichen Sterne an. Und das geht auch nicht bis zu beliebige Entfernung wie hier bei Kepler, sondern nur etwa zwischen 3 und 30 Lichtjahren, also nur in der Nähe. Und da merken Sie schon, die Sache konzentriert sich sozusagen auf erdnahe, die Suche nach erdnahen Exoplaneten, die günstig liegen. Ja, gut. Man könnte da jetzt noch beliebig lange drüber reden, aber wir müssen auch dann zu den Ergebnissen kommen. Was hat man denn alles gefunden, so typischerweise? Ich habe nochmal nachgeguckt, seit Stand 1. April diesen Jahres gibt es etwa 5000 bestätigte Exoplaneten es stellt sich heraus, dass fast alle Sterne haben mindestens einen Planeten. Also Sie können sagen, jeder Stern hat mindestens einen Planeten und die meisten Sterne haben mehr als einen Planeten. Ja, also insofern ist das, was wir hier um die Sonne haben, einigermaßen typisch. Es gibt eben auch sehr viele Systeme mit mehreren Planeten. Was aber auch klar ist, die Planeten eines Systems laufen in der gleichen Ebene um. Das kennen wir ja auch bei uns. Also Mars, Venus, Erde liegen ja etwa in einer Ebene, auch Jupiter, Saturn. Und das ist auch bei anderen Systemen so und die laufen auch alle in der gleichen Richtung um. Also wenn man von Norden guckt, laufen ja Erde gegen den Uhrzeigersinn und auch die anderen laufen alle gegen den Uhrzeigersinn. Das hängt mit der Theorie der Planetenentstehung zusammen, aber das überrascht dann nicht. Ja. Was überraschend war, es gibt viele Planeten und Doppelsterne. Das war nicht so klar, denn drei Körperprobleme sind nicht so stabil. Ja. Man hat also sowas gefunden wie ein Zirkumprimärplanet, da haben Sie zwei Sterne und der Planet bewegt sich hier rum. Und der andere Stern ist da und Sie haben auch ein Zirkumbinärplanet, da bewegt sich der Planet um beide Sterne. Und das, was ich überraschend fand, dass eine solche Situation schon in diesem Bild beschrieben war, obwohl das lange vor Entdeckung der Exoplaneten gefilmt worden ist, das ist aus dem Film Krieg der Sterne. Also es gibt Exoplaneten, wo Sie genau sowas sehen können, das wissen wir inzwischen. Und das ist auch überraschend. Also man kann heute quasi alles Mögliche beobachten, ob natürlich der Himmel so aussieht und ob da so eine Hütte steht, ist eine ganz andere Frage. Ja? Also ich sage nur, es gibt Planeten, wo man sowas sehen kann. Was die Erdähnlichen angeht, da gab es dann ein paar Fortschritte. Im Juli 2015 hat Kepler den ersten erdgröße-ähnlichen Exoplaneten gefunden, also der war ungefähr so groß wie die Erde und hat um einen sonnenähnlichen Stern gekreist, sogar in der lebensfreundlichen Zone. Ja, also das war schon was. Ja. Erde, eine Sonne, so ähnlich wie unsere Sonne und dann etwa der Abstand auch richtig. Leider in einer ziemlich großen Entfernung von 1400 Lichtjahren. Das ist schwer hinzukommen. Ja. Das Licht braucht schon 1400 Jahre, da müssen wir schon eine Weile reisen. Dann 2016, Überraschung, auch der nächste Stern, nämlich Proxima Centauri, hat einen Begleiter B, der da rumkreist, auch erdähnlich in habitabler Zone, der ist nur 4,2 Lichtjahre, das ist natürlich viel günstiger. Ja, wenn Sie verreisen wollen, dann nehmen Sie erstmal den näheren und dann machen Sie sich dann später Gedanken über den weiteren. Das Problem ist mit Proxima Centauri B, der ist ein lichtschwacher Stern, der nicht ganz stabil ist. Der hat sozusagen UV-Ausbrüche. Das heißt, wenn Sie zu lange draußen stehen, dann macht es einmal Pong und dann haben Sie einen Sonnenbrand. Ja. Also ohne, dass Sie es lange merken. Also da ist es nicht ganz so klar, wie gut das mit der habitablen Zone geht. Habitabel bedeutet lebensfreundlich. Ja. Entschuldigung, das ist jetzt so ein technischer Ausdruck. Also lebensfreundliche. Also der Stern ist nicht ganz so stabil, wie man das von unserer Sonne gerne hätte. Dann die nächste Überraschung im September 2019, da gibt es einen Stern K218b, die Namen brauchen Sie nicht zu merken, da gibt es Wasser auf einem Planeten in habitabler Zone. Also das ist nun mal wirklich was. Wenn Sie Wasser finden, dann haben Sie natürlich schon mal eine ganz andere Voraussetzung, da können Sie vielleicht landen, ja, da können Sie mit dem Boot rumschwimmen und in habitabler Zone, das ist flüssig, auch nicht fest, ob es da dann auch Land gibt, ist eine andere Frage, aber 124 Lichtjahre ist schon besser als das, aber leider nicht so gut wie das. Ja? Also auf den großen Treffer warten wir noch, aber es gab noch im Dezember letzten Jahres gab es noch einen Gesteinsplanet in Erdgröße, der in 8 Stunden um die Sonne läuft, das heißt nicht in 80 Tagen wie der Merkur, sondern in 8 Stunden ist er einmal rum, das heißt, er bewegt sich sehr eng an dem Stern, ist natürlich total heiß. Und aber selbst das gibt es. Aber leider, die Entfernung ist auch nicht so klein. Und so, jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt hier. Ich hoffe, ich kriege das wieder. Ah ja. Und also Sie sehen, es gibt eine ganze Menge verschiedene Konstellationen. Und was wir eigentlich suchen, ist ein erdgroßer Planet um eine Sonne, die nicht so weit wegsteht, ja, mit Wasser drauf. Da werden wir noch eine Weile suchen. Also, was bedeutet das, diese ganze Sucherei jetzt, für die Frage nach dem Leben? Wir haben etwa 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, ungefähr 1/4% davon sind Einzelsterne und sonnenähnlich. Und ein kleiner Bruchteil, nämlich 3% dieser sonnenähnlichen Sterne, haben mindestens einen etwa erdähnlichen Planeten in der Ökosphäre. Na gut, also wenn Sie das alles durchrechnen, dann kommen Sie darauf, dass Sie etwa 7,5 Millionen etwa erdähnliche Planeten und sonnenähnliche Sterne in der Milchstraße haben. Das ist schon mal eine ziemlich große Zahl, zunächst mal. Ja. Erdähnlich, das sage ich gleich noch, was ich damit meine. Das bedeutet, wenn Sie dann annehmen, es gibt noch viele Galaxien, dann haben Sie ungefähr 1 Trillion im Weltall. Und da können Sie verstehen, wenn Leute anfangen, darüber nachzudenken, Moment, wenn es so viele gibt, dann ist die Frage, ob die Erde der einzige ist, der bewohnt ist, ja, wenn es so viele Erdähnliche gibt. Also die Motivation, warum man da nachguckt, hängt auch mit dieser Zahl zusammen, die ja unglaublich groß ist. Da muss man natürlich sagen, was bedeutet das erdähnlich und was bedeutet lebensfreundlich. Ja? Das bedeutet nicht, dass auf all diesen Planeten wir landen können oder dass wir dort leben können, sondern das bedeutet nur, dass es irgendwelche Lebensformen geben kann. Das können auch nur Einzeller sein, ja, das wissen wir nicht. Also es ist möglich, dass dort irgendwelche Lebensformen existieren. Ob da Zivilisationen existieren, das ist eine ganz andere Frage und da komme ich gleich. Denn erdähnlich bedeutet im Wesentlichen nur flüssiges Wasser und Oberflächenschwerkraft wie die Erde. Also Sie wollen nicht auf einer Erde stehen, wo Sie das Dreifache wiegen. Ja, dann kommen Sie nach der Landung nicht mehr richtig vom Fleck. Und wenn die Schwerkraft zu gering ist, dann ist auch mit der Atmosphäre dann ein Problem. Ja, aber da sehen Sie schon, wir müssen bei dem, was erdähnlich ist, deutlich kritischer sein. Und ich habe hier ein paar, sagen wir mal, Kriterien zusammengestellt, um Ihnen deutlich zu machen, dass erdähnlich viel komplexer ist als das, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, man muss sich natürlich fragen, erdähnlich, die Größe, ist es denn Gestein oder Gasplanet? Ja, hatten wir in der Atmosphäre Sauerstoff, Methan, Wasser oder irgendwas? Haben wir einen Treibhauseffekt? Und was ist dessen Wirkung? Die Venus zeigt uns, was passieren kann, wenn wir einen Treibhauseffekt haben. Gibt es ein Magnetfeld? Sind wir vor dem Sternenwind da geschützt, also vor Sonnenwind? Ja? Oder prasselt das alles in die Atmosphäre rein? Gibt es eine feste Oberfläche oder gibt es Ozeane? Die Achsneigung bestimmt die Jahreszeiten. Gibt es dort Jahreszeiten? Wie ist das mit der Bahnstabilität? Die Erdachse wird durch den Mond stabilisiert. Wenn der Mond nicht existierte, würde die Sonne auch mal am Nordpol stehen. Das wäre kein Thema. Dass sie das nicht tut, verdanken wir dem Mond. Aber wie ist das bei anderen erdähnlichen Planeten? Haben die auch einen Mond, der dafür sorgt, dass die Achsneigung nicht die Orientierung verliert? Dann die weiteren Planeten. Dass bei uns nicht so viele Meteorite sowas einschlagen, haben wir dem Jupiter zu verdanken, der da außen steht und alles abfängt, was da reinkommt. Also Sie sehen schon, da müssen wir noch ein bisschen genauer nachdenken, auch was Tag- und Nachtdauer angeht, was Vulkanismus, Erdbeben und extreme Wetterlagen angeht. Erdähnlich ist nicht dasselbe wie erdähnlich. Also wenn wir dieselbe Erde nochmal haben wollen, dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie, wie wahrscheinlich es ist denn, jede von diesen Kriterien erfüllt zu haben, dann merken Sie, dass Sie viel komplexer definieren müssen. Und ich habe das mal gemacht. Ich habe überlegt, wenn nur jedes Kriterium mit 20% zutrifft, was bleibt denn über von den 7,5 Millionen? Da bleiben ungefähr 1 bis 10 wirklich erdähnliche Planeten über. Und wenn ich eine meine, dann meine ich die Erde. Und es kann sein, dass wir die einzige Erde sind in unserer Milchstraße, die so aussieht, etwa wie sie ist, so. Wo wir sagen können, okay, hier kann ich leben. Es könnte 10 geben, aber es gibt nicht Hunderte. Ja. Aber selbst wenn Sie 10 finden wollen, bei 100 Milliarden Sternen, das ist eine ewige Sucherei. So einfach ist das nicht. Ja. Und da merken Sie schon, die Menschheit ist im Prinzip erstmal auf die Erde verwiesen. Wir können nicht einfach so ins Weltall rausgehen und sagen, oh, da wird sich schon was finden, ja, auf dem Mars oder irgendwo. Ne. So einfach ist das nicht. Und das hat vielleicht auch theologische Implikationen. Nun wissen wir natürlich nicht, wo denn erdähnliche Planeten sind in unserer Nähe, und da kann man auch sehr viel spekulieren, und der Spiegel, ich bin jetzt nicht mit dem Spiegel irgendwie verwandt oder so, also das war nur einfach, und die machen immer so plakative Titel. Also schon bald könnte es möglich werden, dort Spuren von außerirdischem Leben zu finden. Ja, von mir aus, ich habe da kein Problem damit. Aber wenn wir Hinweise fänden, und Sie sehen jetzt einmal diese 1 Trillion von Planeten, dann auch möglicherweise 7 bis 8 Millionen in unserer Milchstraße, wenn sie auch nicht so genauso sind wie die Erde. Das stellt natürlich Fragen an die Biologie und auch an die Theologie und die Religion, wie denn das Leben entsteht, wenn es auf der Erde entstanden ist. Ja, ist das so leicht, ja, oder muss man dort irgendwie nachhelfen? Wenn wir dort Hinweise fänden, dann müssen wir uns auch überlegen, wie dann unsere Ethik im Umgang mit diesen Lebensformen sein soll. Sind diese Organismen Objekte der Forschung oder gar der Ausbeutung? Und Sie kennen noch den Film Avatar, vielleicht haben einige den gesehen. Also ich will nicht sagen, dass das ein realistischer Film ist, aber um das Thema zu beleuchten, ja. Oder sind die Organismen Subjekte der Begegnung? Sie wissen ja gar nicht, sie sehen vielleicht völlig unscheinbar aus, aber sind vielleicht ganz anders, als wir das uns gedacht haben. Ja. Okay, und dann natürlich auch eine Frage nach der möglichen Begegnung. Also nicht nur die gesundheitlichen Folgen, das haben wir ja schon bei dem Mond gesehen. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass die Astronauten, als sie wiederkamen, erst in Quarantäne mussten, weil man dachte, es könnten irgendwelche kosmischen Bakterien an den dran kleben, die dann die ganze Menschheit umbringen. War zum Glück nicht so, aber eine biologische Interaktion ist ja nicht ganz so ohne. Ja. Die zweite Frage ist aber natürlich eine andere. Sind Menschen gut genug für eine Interaktion oder sollten wir besser fernbleiben? Ja? Also vielleicht ist das gar nicht so doll, wenn wir uns mit denen einlassen. Gut, was hat das für Konsequenzen? Ich muss ja auch mal weiterkommen hier in meinem Vortrag. Für Auswanderungswillige gibt es einen netten Spruch, good planets are hard to find, das habe ich Ihnen schon gesagt, also so einfach ist es nicht. Ja. Also weniger als einer von 2 Millionen Sternen in der Milchstraße haben einen lebensfreundlichen Planeten. Sie müssen mindestens 100 Lichtjahre fliegen, damit sie auf irgendwas Aussichtsreiches treffen. Reisezeit größer als 100.000 Jahre nach der aktuellen Physik. Wenn Sie glauben, das geht auch schneller, dann sage ich Ihnen, ja, das ist aber noch Science Fiction. Und da gibt es wieder so ein Zitat vom Spiegel, wie wahrscheinlich ist es, eine neue Bleibe im All zu finden? Die Klimakatastrophe, die ja so auch einen Namen hat, oder die Klimawandel, muss man sagen, hat natürlich so eine Diskussion auch befeuert, nach dem Motto, wenn es hier zu warm wird, dann müssen wir mal gucken, wo wir umziehen. Ja, das, also ich glaube das nicht, aber das steht natürlich auch ein bisschen dahinter. Ja. Dann müssen wir natürlich auch den UFO-Freunden irgendwas sagen. Die sagen, ja, da gibt es also Besuch von Außerirdischen. Enrico Fermi, der berühmte Physiker, hat das schon in 50 Jahren gesagt, wo sind sie denn? Ja, man sieht sie gar nicht. Und ich hatte vorhin Ihnen schon gesagt, dass die Erde vermutlich der einzige Planet ist, der eine Zivilisation hat. Weil nämlich, ich habe ja nur über Erdähnlichkeit gesprochen, habe gesagt 1 bis 10, ja. Ob dann eine andere Zivilisation genau zu dem Zeitpunkt existiert wie wir hier, ist ja eine ganz andere Frage. Und wenn Sie eine andere Zivilisation finden wollen, das ist ein Riesenthema. Ja? Die müssen also Millionen von Systemen durchsuchen, bis sie jemanden finden, mit dem sie reden können, wenn es die dann gibt. Und das erfordert eine intensive Reisetätigkeit. Und ich glaube, das ist illusorisch. Ja? Also ich gebe dem keine Wahrscheinlichkeit. Aber natürlich muss man Ihnen was sagen. Ja, für Evolutionsbiologen, und da wird es jetzt wieder interessant, wenn die Evolutionsbiologen sagen, das Leben auf der Erde ist das Ergebnis eines glücklichen Zufalls, gegeben unsere Kenntnisse, was wir wissen im Moment, dann ist es unwahrscheinlich, dass dasselbe nochmal passiert woanders. Weil das war schon ein toller Zufall, dass sie auf der Erde passiert, also dass nochmal auf einem anderen Planeten passiert, das ist ganz, das sollten wir nicht wirklich erwarten. Hatte ich aber schon vorher gesagt. Und für Christen und eben auch andere Traditionen kann es natürlich anders sein. Ja? Denn ich sage mal so, wenn es Gott gefällt, da noch Organismen hinzusetzen, dann hat er natürlich viele Möglichkeiten. Und mein Argument wäre, je mehr Leben wir fänden, desto mehr würde das für eine Schöpfung sprechen und nicht für eine zufällige Entstehung von Leben. Ja? Aber damit habe ich nicht gesagt, dass ich glaube, dass da noch viele sind. Aber man kann das natürlich das Argument machen. Ja, also es könnte viele geben. Ja, ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Aber damit haben wir natürlich eine Debatte losgetreten, alleine aufgrund der Wahrscheinlichkeit der hohen Zahl von Planeten und auch der Möglichkeit, dass dort Leben existiert, in welcher Form auch immer. Und bevor ich weitergehe, würde ich gerne eine kleine Umfrage machen. Keine Sorge, Sie müssen sich nicht melden, also es ist auch nicht schlimm. Aber Sie können sich ja mal selber überlegen, was Sie glauben, ob die Erde der einzige belebte Planet im Universum ist. Also ich rede nicht nur von unserer Milchstraße, sondern vom gesamten Universum. Sie können sagen, ja, die Erde ist der einzig belebte Planet im Universum. Und dann sind wir allein und wir müssen gucken, was das bedeutet. Wenn Sie sagen, nein, wir sind nicht die Einzigen, es gab ja möglicherweise gibt es einfache Formen, nur Mose, Einzeller, irgendwas oder was man so Einzeller nennt, also kleine Sachen, vielleicht Pflanzen. Und die sagen, nein, es könnte auch intelligente Formen geben, Handshake, ja, mit dem Außerirdischen. Oder sie sagen, ich habe keine Vermutung. Es gibt sozusagen, die haben, die Antwort ja oder nein hat Konsequenzen auch. Wenn Sie sagen, die Erde ist der einzige belebte Planet im Universum, dann müssen wir uns fragen, warum Gott so viel Aufwand mit dem Weltall treibt. Ja? Denn die Erde ist ja noch wirklich weniger als ein Staubkorn dort. Er kann natürlich sagen, ja, ich habe genug Platz, ja, also was soll's, interessiert mich nicht. Aber trotzdem, eigentlich ist das ja, wenn das Weltall nicht zufällig entstanden ist, sondern absichtsvoll, muss man natürlich fragen, was denn die Absicht dahinter sei. Also, warum treibt Gott so viel Aufwand mit dem Weltall? Der erste Grund ist die erste Antwort, er wollte nicht anders. Zum Beispiel, um unsere Glaubensfreiheit zu wahren, in dem Sinne, er verbirgt sich hinter diesem Ganzen. Ja, er konstruiert alles Mögliche und dann hat jeder die Freiheit zu sagen, ja oder nein, damit bleibt er sozusagen ein bisschen im Nebel. Und man kann nach Blaise Pascal, wer ihn finden will, der findet ihn und wer Argumente dagegen findet, der findet ihn eben nicht. Aber es gibt, man kann auch ein anderes Argument noch anbringen, das kommt von Albert Einstein und ist auch nicht zu verachten. Er sagte nämlich, das Argument ist, er konnte nicht anders. Also um die Erde zu haben, braucht man ein gesamtes Universum. Und er fragt, was mich wirklich interessiert, ob Gott bei der Erschaffung der Welt überhaupt eine andere Wahl gehabt hat. Ja? Also braucht es vielleicht das ganze Universum, damit die Erde hier sein kann. Und das ist natürlich ein furioser Gedanke, ja, dass wir, zumal wenn Sie wissen, was alles im Weltall passiert, ja, von schwarzen Löchern, über die Sie heute Morgen gehört haben, bis anderen Dingen. Aber sei es drum. Die Frage ist legitim. Oder das Dritte ist ja ein Plan, den wir nicht kennen. Ein Plan könnte sein A, aber es könnte auch was ganz anderes sein. Und ich neige eher zu C. Ja, aber Sie können woanders hin neigen, wir wissen es nicht. Und ich bin aber sicher, wir werden es eines Tages erfahren. Wenn Sie glauben, dass die Erde nicht der einzig belebte Planet im Universum ist, dann gibt es ein paar Konsequenzen. Dann könnte es Millionen oder Milliarden anderer belebter Planeten geben mit einer unglaublichen Schöpfungsvielfalt, wobei wir nicht wissen, wie die aussieht. Ja, das ist nur Vermutung, aber das könnte es geben. Das hätte aber Konsequenzen für die Erde und wie wir unsere Erde sehen. Und was ich jetzt erzähle, ist sozusagen auch ein bisschen das, was man so diskutiert, wenn man überlegt, wie man mit der Frage umgeht, ob es noch mehr Leben auf anderen Planeten gibt als nur auf der Erde. Also gibt es nur einfache Lebensformen auf Exoplaneten? Erstmal muss man davon ausgehen, dass die Gestalt vermutlich nicht identisch ist mit irdischen Formen. Das hängt einmal damit zusammen, dass die jeweiligen Bedingungen immer anders sind. Die Schwerkraft ist anders und was weiß ich, die Temperaturen. Und auch wegen der Kreativität des Schöpfers. Ich glaube, dieser Spruch von Aslan, der bei C.S. Lewis steht, ist schon richtig. Nichts geschieht zweimal auf die gleiche Weise. Vielleicht können Sie sich noch an das Zitat erinnern. Es wäre langweilig. Ja, das entspricht nicht dem Schöpfer, dass er sagt, Menschen hier, Menschen da, sehen alle ähnlich aus, weil ich mit wenig Arbeit das einfach zu verdoppeln. Kohlenstoffchemie ist wahrscheinlich, weil das Periodensystem der Elemente gibt nicht so viele Alternativen her, muss ich sagen. Und digitales Programm, also DNA, ist vermutlich eine super Sache und da kann man auch andere Formen mitmachen. Ja? Also möglicherweise, ich würde das für wahrscheinlich halten, dass das auch eine Rolle spielt. Deswegen ist jetzt die Debatte losgetreten und der Vatikan hat sich dieser Sache angenommen. In der evangelischen Kirche tut sich da gar nichts und das finde ich ein bisschen schade. Aber es gibt ja auch eine Vatikan-Sternwarte in Arizona, weil der Vatikan natürlich aus dieser Galilei-Geschichte gelernt hat, dass er im Gespräch bleiben muss mit der Wissenschaft. Und ich denke, das wäre auch im evangelischen Lager gut. Und Sie machen das ja hier, von daher finde ich das auch gut. Aber so, sagen wir mal, auf der größeren Bühne da hört man von dem Vatikan wesentlich mehr als von anderen Kirchen. Also, gibt es außerirdisches Leben? Das war schon 2009. Und der Leiter der Vatikanischen Sternwarte damals, Georg Coyne, sagte, das Universum ist so groß, dass es absurd wäre zu sagen, wir sind eine Ausnahme. Und die Debatte ist eröffnet und sehr komplex. Da haben Sie es. Also, es gibt so viele Exoplaneten. Wir müssen einfach mit dieser Frage mal, die müssen wir angreifen. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es auch intelligente Lebensformen gibt, dann müssen wir weitere Fragen stellen, wann wir den Schöpfer im Hintergrund haben. Ja? Erstmal, sind Sie verantwortlich, also geisterfüllt, oder sind Sie es nicht? Also je nach Intelligenz, was bedeutet denn das? Ja? Das heißt, wir stellen theologische Fragen. Und wir fragen uns natürlich auch, was ist denn eigentlich mit der Taufe? Ja? Wir sagen, das ist ein abseitiges Thema. Weit gefehlt, ja, weit gefehlt, ja. Das Buch heißt, Would you baptize an extraterrestrial, ja. Also, bitte. Und wer hat es geschrieben? Der vatikanische Leiter, der Vatikanstellenwarte, ja. Da gab es dann noch ein paar Kommentare dazu, die will ich Ihnen nicht vorenthalten, ja. Also, wir sind also hier auf einem ziemlichen theologischen Glatteis angekommen, aber nichtsdestotrotz hat es einen ernsthaften Hintergrund, denn wir müssen natürlich, wenn das Weltall also groß ist und wir solche Fragen überhaupt betrachten, müssen wir natürlich auch fragen, was bedeutet das denn theologisch? Ja? Und wie stellen wir denn Jesus sozusagen in den Kosmos hinein? Ja? Der ist er nur für die Erde zuständig oder hat er noch andere Dinge zu tun? Ja? Dass Gott größer sein muss als der Kosmos, ist klar. Wenn er den geschaffen hat, dann muss er größer sein. Aber was ist denn mit Jesus da? Und was ist seine Rolle? Okay, lassen Sie mich noch ein paar Minuten darüber nachdenken. Und damit bin ich bei den theologischen Überlegungen. Einmal haben wir eine gefallene Schöpfung. Und das wissen wir alle. Das ist nicht ganz so, sagen wir mal, der Kontext ist die Schöpfung. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also die Schöpfung ist im Grunde der gesamte Kosmos. Also was bedeutet denn gefallene Schöpfung? Die Galaxie XYZ da irgendwo, betrifft die das auch oder betrifft die das nicht? Der Sündenfall ist ja auf der Erde passiert. Und da steht, der Mensch besteht aus Erde und zerfällt zu Erde. Er zerfällt nicht zu Mars oder Venus. Ja? Das ist ganz wichtig. Der Mensch zerfällt zu Erde. Wir sind hier auf der Erde. Also die gefallene Schöpfung ist, ich sag mal, kann man auch so verstehen, die ist sozusagen die Schöpfung auf der Erde, weil der Mensch zerfällt wieder zu Erde. Ja? Nicht notwendigerweise. Man kann das auch anders sehen. Ich denke, wir haben ja gerade gehört, die Debatte ist komplex, ja, also man kann da sehr viel sagen. Also wenn Gott einen Plan mit der Erde für den Kosmos hat, das hatten wir vorher schon, Gott hat einen Plan, den wir nicht kennen, dann hat der Sündenfall diesen Plan sicher gestört. Ja, das war nicht so gedacht. Aber die Frage ist, hat die Erde damit eine geistliche Schlüsselstellung im Bereich unserer Milchstraße? Ich will gar nicht über andere Galaxien reden, ja. Also haben wir also einen geozentrischen Heilskosmos? Und diese Frage will ich durchaus kritisch stellen, weil wir hatten sowas schon mal, geozentrische Weltbilder, und haben uns nach und nach davon verabschiedet. Wenn wir das so sehen wollen, dann hat das aber Konsequenzen. Ja, aber vielleicht müssen wir es nicht so sehen. Das heißt, wir müssen uns überlegen im Vorhinein, ob dieser Sündenfall auf der Erde eine Sache ist, die Erde betrifft, oder eine Sache ist, die unser Sonnensystem betrifft, oder eine Sache, die die Milchstraße betrifft, oder eine Sache, die den ganzen Kosmos betrifft. Und die Antwort auf diese Frage wird wesentlich bestimmen, wie wir mit den anderen theologischen Fragen umgehen. Also Römer, ich zitiere, die nachgeordnete Erlösung der ganzen Schöpfung bezieht sich auf die Erde und das Leben auf ihr, behaupte ich jetzt mal. Ja, weil das hatte Paulus jedenfalls im Blick, ob er das prophetisch noch so, dass da noch mehr dazu gehört, kann ich nicht sagen. Aber Paulus hat vermutlich nicht an Mars oder Mond gedacht. Also Konsequenzen der Erlösung der Menschheit für den Kosmos sind aber denkbar. Das heißt, eine erlöste Erde kann durchaus Konsequenzen haben, auch für den Kosmos im heilsgeschichtlichen Kontext. Aber es bedeutet nicht, dass der Kosmos selber einer oder nicht alle Planeten dort einer Erlösung bedürfen. Ja. Also möglicherweise ist die Erlösung auf die Erde beschränkt und wir können da gerne darüber diskutieren und ich bin auch nicht, meine Meinung ist da natürlich auch, sagen wir mal, nur begrenzt gültig, zumal das ja Spekulation ist. Wir wissen ja gar nichts über Leben auf anderen Planeten, aber selbst wenn nicht, selbst wenn kein weiterer Planet dort belebt ist, stellt sich die Frage nach der Erlösung und der Beschränkung auf die Erde immer noch. Ja, das heißt, sie ist in gewisser Weise unabhängig von der Frage nach dem Leben. Wenn man aber dort Leben annimmt, dann müssen wir uns natürlich fragen, bräuchten Lebensformen auf Exoplaneten Erlösung? Also wenn Sie sagen, okay, die Erlösung ist nicht auf die Erde begrenzt, sondern, und wenn wir noch andere Lebensformen haben, dann ist die Frage, wie ist es denn da? Also vielleicht brauchen Sie ja keine Erlösung, wie ich das vorher gesagt habe. Sie können unabhängig von uns existieren, möglicherweise. Dann, falls Sie doch Erlösung brauchen, gilt Christi Menschwerdung, Leiden und Auferstehung ebenso ihrer Befreiung? Das ist eine hypothetische Frage, weil wir nichts über das Leben wissen. Aber wenn wir schon mal über diese ganzen Fragen nachdenken, dann muss man das mit einrechnen. Also welche Konsequenzen hätte das? Oder könnte auch bei Ihnen ein lokaler Sündenfall geschehen? Und Sie kennen, ich zitiere nochmal C.S. Lewis' Perelandra, wo sowas im Bereich des Möglichen war. Ja. Also sind andere Schöpfungen, andere Planeten eventuell auch gefährdet und haben auch Freiheiten, die dann vielleicht zu solchen Dingen führen können? Oder würde Jesus gegebenenfalls diese Spezies zu besuchen, um ähnlich wie auf der Erde, um sie zu erlösen? Dazu gibt es eine interessante Frage von C.S. Lewis. Wie würde Christus wohl werden, wenn es wirklich eine Welt wie Narnia gäbe und er beschlösse, in jener Welt Fleisch zu werden, zu sterben und aufzuerstehen, wie er es in unserer wirklich getan hat? Hypothetische Frage, ja. Aber in unserem Kontext, wir reden nicht über Narnia, kann man die Frage direkt übertragen. Und zu seiner Zeit war er noch überhaupt nichts von Exoplaneten bekannt, ja. Okay. Also bräuchten, wenn die Lebensformen auf Exoplaneten Erlösung bräuchten, gibt es eine gemeinsame geistige oder geistliche Basis mit uns? Also könnten wir mit denen auf der Ebene der Logik kommunizieren? Das ist ja nicht so ganz klar. Könnten wir Beziehung, Freundschaft oder Vertrauen aufbauen? Könnten wir gemeinsam Gottesdienst feiern, so wie Franz von Assisi mit den Tieren zum Beispiel, ja, das gemacht hat? Das sind alles gegebenenfalls offene Fragen, aber es sind Themen, über die man nachdenken kann. Falls Erlösung notwendig wäre, gibt es sie auf verschiedene Art. Also diese Frage hat C.S. Lewis vorhin schon gestellt, ja, und ich kann sie nicht beantworten, aber allein die Frage kann man stellen. Das hat damit zu tun, ob wir der Meinung sind, dass es Böse wie auch die Erlösung universell sind. Oder unterscheiden sich die geistlichen Verhältnisse von dort mit denen auf der Erde? Ja, also ist die, was in der Bibel mit der Schlange gemeint ist, ist das kosmisch universell oder auf die Erde bezogen? Das wissen wir nicht. Ich meine, wir haben mit der Erde genug zu tun. Also es ist nicht so, dass wir, das muss uns nicht in den Schlaf bringen. Aber wenn wir das Thema schon mal anpacken, dann wir sind ja hier da, um darüber gemeinsam nachzudenken. Das bringt mich dann zu dem Thema, welche Stellung hat denn Jesus im Kosmos? Sehen Sie, im Neuen Testament, da gibt es verschiedene Themen, aber Jesus hat seine Mission ja, er will ja die verlorene Schafe Israel suchen. Und selbst die Frau da bei Tyros, die hat er erst längst liegen gelassen. Ja. Johannes 1,1, alles wurde durch das Wort, nämlich Jesus, geschaffen. Also das heißt, der Kosmos hat sehr wohl was mit Jesus zu tun. Also wir haben nicht einen Jesus, der nur hier lokal irgendwas bedeutet. Er kam in sein Eigentum. Ja, das sehen Sie, das Wort kennen Sie auch. Aber er findet, dass er keinen Platz hat. Und als er die Tempelsteuer bezahlen muss, sagt er, eigentlich ist das ja mein Tempel. Aber okay, komm, wir zahlen das Geld. Eigentlich brauche ich das ja nicht. Das Ding gehört ja mir. Aber der Menschensohn hat keinen Platz. Also eigentlich kommt er in sein Eigentum. Ich habe es gemacht, aber ich finde keinen Platz hier. Dennoch, und das ist ganz wichtig für die Diskussion, ist, Jesus bezeichnet sich als Menschensohn. Und das sehen Sie hier in diesem Satz. Der Menschensohn hat keinen Platz. Ich finde das im Lichte unserer Diskussion bemerkenswert, denn er hätte das ja nicht machen müssen. Aber er bezeichnet sich als Menschensohn und er macht das etliche Male als vom Menschen und als Mensch geborener. Wir können das hinterher vielleicht in der Auferstehung dann, wo er sagt, okay, ich kann einen Fisch essen und ich bin aus Fleisch und Blut, ihr könnt mich anfassen. Dennoch ist dieser wiederholte Hinweis darauf, dass er ein Menschensohn ist, wichtig für die Diskussion. Denn die sagt, Jesus ist der Herr der Erde und sie ist sein Eigentum. Also er kommt in sein Eigentum als Mensch geborener. Das heißt aber nicht, dass nicht Venus und Mars und alle anderen nicht auch sein Eigentum sind. Aber die Erde dezidiert. Aber es geht ja um die gefallene Schöpfung. Also deswegen ist Jesu Erlösungsaufgabe deutlich auf die Erde bezogen. Das ganze Neue Testament fokussiert sich auf die Menschheit und nicht auf irgendwelche Mars oder Bewohner auf irgendwelchen anderen Sternen. Also von daher gibt es auch keine Änderung am Evangelium. Ja, ich erzähle Ihnen nichts anderes, als was hier in der Bibel steht. Ich will aber doch einen Punkt erwähnen, der mir aufgefallen ist. Johannes 10, 16 sagt Jesus, als er über den guten Hirten spricht, er sagt, ich habe noch andere Schafe, die muss ich auch noch zusammensuchen. Und da kann man echt drüber stolpern, weil er sagt, wieso muss er die zusammensuchen? Da sagt man, ja, es gibt da auf der ganzen Erde noch Leute, die er auch sammeln will. Das stimmt, aber er hat ja den Sendungsbefehl gegeben an seine Jünger, geht ihr hin, macht ihr zu Jüngern alle Völker, guckt ihr, tauft sie und ruft sie zusammen. Wieso sagt er, ich habe noch andere Schafe, die ich noch holen muss? Bedeutet das, es gibt auf anderen Planeten noch andere Existenzen, andere Zivilisationen, um die er sich auch noch kümmern muss? Denn er sagt zu Petrus, weide meine Lämmer, und das ist auf die Erde bezogen. Ja? Also warum spricht er von anderen Schafen, um die er sich kümmern muss? Also ich stelle nur die Frage, ich habe auch nicht so viele Antworten, aber Sie merken schon, man kann da ergibt sich auf einmal ein Kaleidoskop. Ja? Also welche Bedeutung hat Jesu Erlösungstat für den Kosmos? Wäre die Entfernung zwischen Sternen gegebenenfalls ein Schutz vor uns? Ja? Wir sind sozusagen die Bösen. Ja? Lieber eine bisschen größere Entfernung, ja, dann betreiben wir keinen Unsinn. Ja. Welche Rolle wird die Erfahrung des Sündenfalls und der Erlösung in der weiteren Geschichte des Kosmos spielen? Ja, das hängt dann möglicherweise, wenn die Erlösung der Erde sichtbar wird, hat es möglicherweise Konsequenzen auch für den Kosmos, das sagte ich schon, aber wir wissen nicht welche. Aber es könnte gut sein, ja. Also möglicherweise, man kann darüber nachdenken, ob Jesu Wiederkehr auch der Beginn einer kosmosweiten Kommunikation sein wird, weil Jesus hat ja mehr Möglichkeiten als wir, hier und dort zu sein. Das haben wir nach der Auferstehung gesehen. Und dazu passt dieser Spruch von Alexander Gerst. Tatsächlich haben meine Kollegen und ich manchmal aus der Aussichtskuppel der ISS geschaut und uns vorgestellt, was jetzt wohl die Außerirdischen denken würden. Vielleicht würden sie erstmal lieber einen Planet weiterfliegen. Ja? Also wir sollten ein bisschen demütig sein da mit dem, was wir alles vorhaben. Ich will aber doch, damit komme ich dann auch zur Zusammenfassung, ein Gedicht von Alice Meynell, was sie schon im 19. Jahrhundert geschrieben hat, zitieren. Hier links ist die Originalversion, rechts meine Übersetzung so gut wie möglich. Ich lese die deutsche Übersetzung. Christus im Universum, in der Ewigkeit werden wir zweifellos vergleichen und 1 Million uns fremder Frohbotschaften hören, in welch verborgene Gestalt er die Plejaden durchwandelte, die Leier den Bären. Und dies sind ja auch Sternbilder, die zum Teil in der Bibel vorkommen. Ja. Also ich fasse zusammen. Die Himmelskörper galten in historischen Zeiten als bewohnt. Wir haben einen kleinen Kosmos, wir hatten Luft- und Ballonfahrt zu den Nachbarn, zumindest hypothetisch, man dachte, es geht. Bewohnbarkeit der Planeten und auch selbst der Sonne wurde angenommen, alles kein Problem. Ja. Mitte des 20. Jahrhunderts, die ganze Sache schlägt um, sind wir allein, riesiger Kosmos, große Sternabstände, luftleerer Raum, Leben ist selten, also das ist genau das Gegenteil da. Jetzt, es gibt Millionen grundsätzlich lebensfreundlicher Exoplaneten in jeder Galaxie. erdähnliche Größe, lebensfreundliche Zone, aber dennoch ist die Erde einzigartig in unserer Milchstraße. Darauf hatte ich hingewiesen, wenn wir wirklich eine Erde wollen. Leben auf Exoplaneten ist evolutionsbiologisch statistisch unwahrscheinlich. Als geschaffenes Leben auf vielen Planeten dagegen denkbar. Wir haben aber noch keine Informationen. Ja, es gibt keinen Nachweis. Also die Existenz wurde nicht gezeigt. Die Antwort bleibt daher offen. Und die Astrophysik kann immer nur positive Antworten geben. Wir können nicht sagen, da gibt es kein Leben, sondern wir können nur sagen, wir haben was gefunden. Ja, das macht die Sache schwierig. Ja, also, oder sie fahren hin. Das ist natürlich dann auch dauert. Ja. Die Größe und die Struktur des Kosmos hat Konsequenzen für den Kontext der biblischen Heilsgeschichte. Das hatte ich versucht ein bisschen zu zeigen. Ja, die Bedeutung des Sündenfalls für den übrigen Kosmos, die Bedeutung der Erlösung für den übrigen Kosmos, Jesu Stellung und Aufgabe auf der Erde und Jesu Stellung im Kosmos. Da kann man noch ein Stück weiterdenken, sicher. Das Tröstliche ist oder das Gute, bedeutende Konsequenz für den christlichen Glauben infolge des kosmischen Kontextes ergeben sich bei mir jedenfalls bislang nicht. Ich kann genauso gut schlafen, ja, alles in bester Ordnung, aber das Bild wird größer und das ist auch interessant. Ich denke, wir haben aber die Aufgabe, und das ist auch eine Aufgabe vielleicht für Sie hier, Christen sollten hier noch den Kosmos mitbedenken, denn die Heilsgeschichte weist für mich über die Erde hinaus. Und mit diesem etwas vagen Satz lasse ich diesen Vortrag enden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank dir, Alfred. Normalerweise machen wir es ja so, das Publikum kann noch Fragen stellen, du antwortest. Ich hatte jetzt im letzten Teil den Eindruck, du möchtest das umkehren, du stellst die Fragen und das Publikum antwortet. Du hattest dir schon so viele Fragen selber aufgeworfen. Und ja, ich möchte einfach die Diskussion eröffnen. Hat jemand Antworten oder Fragen zum Vortrag von Alfred Krabbe?
Ja, erstmal danke. Ich fand das also total klasse, wie Sie es geschafft haben, komplexe Zusammenhänge so weit runterzubrechen, dass man mühelos folgen kann. Jetzt habe ich aber noch eine Sache, wo ich nicht so ganz d'accord bin, und zwar haben Sie gesagt, Sündenfall auf der Erde, haben wir Gottes Plan durcheinander gebracht, das Gespräch hatten wir gestern. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott so weise ist, weil er ja der Ewige ist, dass er quasi den Sündenfall schon einkalkuliert hat. Der wusste, was ihm blüht, als er den Menschen schuf. Und deswegen denke ich nicht, dass wir seinen Plan durchkreuzt haben. Und was mir jetzt noch fehlt, und da würde ich einfach fragen, wie denken Sie darüber, oder haben Sie das völlig ausgeschlossen aus dem Denken? Was ist denn, wenn wir auf anderen Planeten Lebensarten, Lebensformen finden, die der unseren irgendwo höher gestellt sind, besser drauf sind, mehr können, keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll?
Ja, die erste Frage will ich gerne antworten. Also verstehen Sie das nicht als durchkreuzen, sondern es erfordert sozusagen eine Aktion von Gott, um das Ganze wieder in richtige Bahnen zu lenken. So kann man das sehen. Ja, also im Paradies, diese Geschichte mit Adam und Eva, okay, jetzt muss die Erde noch einen kleinen Umweg nehmen, damit das alles wieder zurechtkommt. Ja, die Menschen kommen ein bisschen aus dem Paradies raus und so weiter und so weiter. Das ist die eine Sache. Das zweite, gebe ich Ihnen recht, und das ist aber eine tiefliegende Erkenntnis erst der modernen Physik. Und ich bin dabei, das mal aufzuschreiben. Mein Co-Autor hat das schon, also nicht der, sondern der Norbert Peiler, aber wir haben ja schon ein Buch zusammen geschrieben, also der hat das schon mal gelesen. Man kann in der modernen Physik, wenn Sie die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie zusammenbringen, dann kommen Sie auf etwas, was wie ein zeitloser Kosmos ist, so dass Sie leicht sagen können, okay, Gott als überzeitlicher wusste schon, wie das Ganze zusammenhängt. Ich gebe Ihnen recht, Aber das ist eine Diskussion, die will ich heute Abend lieber nicht führen, denn die ist uferlos. Aber man kann sowas sagen. Selbst in der Physik ist das heute möglich. Ja.
Wenn ich mich recht entsinne, hatten Sie im ersten Teil Ihres Vortrags von Exoplaneten gesprochen, auf denen Wasser gefunden wurde. Mhm. Mich würden die Messmethoden interessieren. Können Sie das kurz anreißen, wie das bestimmt wurde?
Ja, das mit dem Wasser ist schwierig, weil nämlich in unserer Atmosphäre auch Wasser drin ist. Das heißt, wenn immer Sie irgendetwas messen, das heißt, Sie wollen ein Licht fotografieren, das in einem hellen Raum ist. Ja, dann müssen Sie das ganze andere Licht natürlich irgendwie dunkler machen. Geht nicht, weil die Atmosphäre ist da. Also man macht es im nahinfraroten Spektroskopie bei Wasser, also Wassermarkern. Und man kann, man nimmt eine hohe Auflösung, wenn es geht, und man guckt nach Wassermarkern, die in der Geschwindigkeit verschoben sind gegenüber der Erde. Ja, so dann kann man sie von den irdischen Wassermarkern unterscheiden. Das andere ist, was man auch machen kann. Ich hatte schon gesagt hier, die Exoplaneten laufen ja, wenn man Glück hat, um den Stern rum. Und wenn der sozusagen hinter dem Stern, ich habe nur von dem vorderen Vorübergang gesprochen, aber wenn sie hinten verschwinden, dann haben sie ja sozusagen, dann hat dieser Exoplanet sozusagen Vollmond. Ja, die sehen ja auf die beleuchtete Seite, weil er direkt neben dem Stern steht. Und dann würden sie die Wassermarker sehen und dann verschwindet er hinterm Stern, dann sehen sie ihn nicht mehr. Das heißt, sie beobachten diesen Planeten vor dem Verschwinden, während des Verschwindens beobachten sie den Stern und dann wieder den Planeten. Und da sie die ganze Zeit sozusagen gegen den Stern diskriminieren, können sie gucken, ob es da Unterschiede gibt. Und wenn es Unterschiede gibt, dann können sie die sozusagen im Differenzverfahren bestimmen. Das ist aber wahnsinnig schwierig, dauert ganz lange und ich habe das jetzt nicht gezeigt. Es gibt zwei Gruppen, die haben sich daran versucht, an demselben Objekt. Die haben unabhängig voneinander gemessen, die einen haben es mit 3,1 Sigma, also statistische Unsicherheit. 3 Sigma, sag mal, wenn Sie 3 Sigma haben, dann können Sie schon ein Paper schreiben, aber wenn Sie eine richtige, dolle Entdeckung publizieren wollen, dann brauchen Sie 5 Sigma. Ja? Also zum Beispiel die Gravitationswellen wurden mit 5,2 Sigma ungefähr nachgewiesen. Wenn die beiden sich zusammengetan hätten, die einen haben 3,6 und 3,1, dann wären sie über 5 gewesen, aber die waren sich so spinnefein, die haben es separat veröffentlicht und man kann das dann selber zusammenrechnen. Also wenn es möglich wäre, es auf einfache Weise schneller hinzukriegen, dann hätten sie es bestimmt gemacht. Aber es ist wahnsinnig schwierig und das ist gerade die vorderste Front der Messmethoden. Ja.
Ich habe noch kurz zu den Schafen auf den anderen Planeten eine andere Bibelstelle. Und zwar Matthäus 24, 14, wo Jesus eben auch sagt, dass das Reich in der ganzen Welt, und da steht Ökumene, und da denke ich nicht, dass also da der Kosmos mit gemeint ist zum Zeugnis. Und dann kommt das Ende. Und jetzt würde sich noch die Frage anschließen, wenn prophetisch gesagt wird, dass die Erde zusammengerollt wird, oder auch hat es dann auch kosmische Auswirkungen?
Ja, da sind wir natürlich bei einer etwas anderen Thematik, aber lassen Sie mich darauf antworten. Ich kann das nur interpretieren, ja, also von der astronomischen Seite. Und ich interpretiere es so, dass es jemand sieht ein Bild, ja, und dieses Bild sieht so aus, wie Sie das gerade beschrieben haben. Jesus sagt auch an einer Stelle, die Sterne werden auf die Erde fallen. Das können nicht die Sterne sein, wie wir sie kennen, die können nicht auf die Erde fallen. Ja, wenn die Sonne auf die Erde fällt, dann haben wir ein größeres Problem, als wenn Sterne auf die Erde fallen. Aber wenn jemand ein Bild sieht, wo sozusagen Meteoriten oder Satelliten oder was auch immer auf die Erde fällt, dann sieht es so aus, als wenn Sterne auf die Erde fallen. Das heißt, man muss den Kontext dessen, was die Leute damals gesehen haben, angucken und dann überlegen, was es sein könnte. Und das kann man auch nicht genau sagen, aber man kann zumindest heute ein paar Möglichkeiten also anschauen. Dass Sterne auf die Erde fallen, also wir haben schon ein Problem in der Milchstraße, dass sich zwei Sterne begegnen, die nichts miteinander zu tun haben. Das passiert so gut wie nie. Selbst wenn sie zwei Galaxien durcheinander schießen, ja, begegnen sich zwei Sterne praktisch nicht. Die sind viel zu klein dafür und der Raum ist viel zu groß. Das heißt also, naturwissenschaftlich können Sie das quasi ausschließen, auch wie in der Kleinheit der Erde. Da muss Sie eine andere Erklärung haben, nämlich, was hat derjenige gesehen? Ja. Und, ja.
Hm. Ich habe noch viele Fragen, vielleicht berücksichtigen wir mal die rechte Seite jetzt.
Ja, ich fand das sehr inspirierend, diese Gedankenexperimente am Ende. Ich habe nur 2, 3 Punkte, die ich da erwidern möchte, so als Ball hin und her spielen. Das eine ist, glaube ich, ich habe für meinen Glauben die Glaubensurkunde der Bibel und da denke ich, die bezieht sich tatsächlich auf die Erde und auf die Menschheit. Ich glaube, das haben Sie ja auch so vorgestellt. Und damit wäre aus meiner Sicht auch der menschliche Auftrag umrissen, dass der sich darauf eben bezieht. Christus und seine Beziehung zum All finde ich sehr spannend. Ich denke an den Kolosserbrief, der eigentlich mehrere Aussagen enthält, dass er den Vorrang vor allem hat tatsächlich. Und da finde ich kein Vokabular, was das irgendwie beschränkt auf die Menschheit, auf die Erde oder sonst etwas, sondern das ist aus meiner Sicht allumfassend und auch überall da, wo mal Aufzählungen sind, wo es auch um die geistige Welt oder so etwas geht, da ist das immer sehr absolut. Deswegen ist aus meiner Sicht Christus tatsächlich über allem, was aber keine soteriologische Aussage ist, sondern einfach eine Vorrangposition. Mhm. Und wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass es heilsfähige und heilsbedürftige Lebewesen gäbe, also die wirklich den Geist haben, um mit Gott in Kontakt zu treten, und wo ein Vorfall ist, dass sie das Heil bedürfen, dann habe ich einfach das Vertrauen, dass Gott sich darum kümmern würde, wie er sich um die Erde gekümmert hat. Das heißt, dass es dort eine Intervention gäbe, ja, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber das wäre mein Vertrauen, was ich da hätte. Und ich glaube nicht, dass er dafür die Menschen dann bräuchte. Und ob wir die Richtigen wären, dafür schon mal gar nicht.
Ja, da bin ich ganz d'accord mit Ihnen. Wir können aber doch sehr staunen, dass Jesus, der sozusagen den ganzen Kosmos sozusagen gemacht hat, sich für unsere Erde interessiert, gegeben, dass wir nur eine von so und so vielen sind. Ja, also das Wort so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, das ist ein sehr mächtiges Wort. Ja.
Ich wollte auch nur kurz ein Statement vielleicht sagen, weil ich finde, diese Diskussion, Außerirdische zu taufen oder was machen wir denn mit denen, wenn die jetzt hier ankommen, doch etwas speziell. Ich habe die Vermutung, dass der Vatikan oder dass Menschen im Vatikan denken, die Evolution stimmt wahrscheinlich und dann werden wir irgendwann Außerirdische finden. Ich würde es eher andersrum sehen und dann überlegen sich, wie gehen wir dann damit schon mal in der Prognose um. Ich würde aber das als Falsifikation für die Bibel eigentlich sehen, wenn Außerirdische kommen würden, weil Gott, also die Bibel sagt ja, dass wir Gott an der Schöpfung erkennen, also dass wir ihn in der Schöpfung erkennen. Und wenn jetzt natürliche Prozesse auf anderen Planeten intelligente Wesen entstanden sind, dann würde ich sagen, okay, dann ist das mit der Bibel irgendwie nicht so ganz. Weil das passt für mich, ja, irgendwo sind, also ich würde sagen, entweder oder. Ja, also entweder die Bibel ist wahr und dann ja, gibt es das andere nicht zufällig oder es gibt das andere zufällig und dann ist die Bibel, kann man die Bibel vergessen.
Ich nehme das mal als Kommentar. Ja.
Ich habe eine Frage zur Entfernungsmessung im Weltall. Ja. Sie haben da eine kurze Folie gehabt, wo die Rotverschiebung und die Blauverschiebung ein bisschen erklärt war. Und zwar geht es mir um die scheinbare Helligkeit von Supernova 1 und die echte Helligkeit, also die reale Helligkeit, wie dieses Problem umgangen wird und ob die Rotverschiebung zwingend ein Maß für die Expansion des Universums hergenommen werden kann oder ob vielleicht auch die Theorie von Halton Arp Ihnen etwas sagt und Sie damit vielleicht auch etwas anfangen können.
Ja, die Frage geht jetzt auch ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich will die gerne kurz beantworten. Die Rotverschiebung, um die es hier geht, ist nicht die kosmische Rotverschiebung, sondern das ist eine reine Dopplerverschiebung um kleine Beträge, die eine reine Dopplerverschiebung ist und keine kosmologische Rotverschiebung. Die kosmologische Rotverschiebung, insbesondere mit Supernovae, da wird unglaublich viel dran gearbeitet in den letzten Jahren und da hat es erhebliche Fortschritte gegeben, aber die Frage ist nicht gelöst, weil die Hubble-Konstante, wir haben jetzt zwei Werte, die nicht ganz zusammenpassen, ja, und das heißt, da haben die Kosmologen Arbeit, ja, es ist so ein Werkstattbericht, ja, ich bin auch mal gespannt, was da rauskommt, ja, ich kann es Ihnen auch nicht sagen, ja.
Ja, genau. Ich habe noch eine Frage. Erstmal vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag. War interessant, das anzuhören. Als Biologe möchte ich mich auch mal melden über Extraterrestrials, über Außerirdischen, weil in dieser Art von Diskussion, wo dann Exoplaneten diskutiert werden und Möglichkeiten, dass da zum Beispiel zelluläres Leben vorhanden sein könnte, ist biologisch meines Erachtens ausgeschlossen, wegen der Komplexität der Zellen, die man dafür braucht. Und es ist so, wir wissen heutzutage viel mehr über Zellen, als diese ganze Geschichte mit Aliens und Außerirdischen angefangen hat. Man hat damals gedacht, das ist etwas Einfaches, das so 1, 2, 3 entstehen kann. Aber wir wissen heutzutage, es ist ein Informationssystem. Und da brauchen wir sehr, sehr ausgeklügelte Systeme. Und wir brauchen Information. Und von Zellen auf Erde wissen wir, die brauchen mindestens 473 Gene, das wissen wir so genau heutzutage, die müssen in einer Zelle vorhanden sein und dann erst hat man ein System, das sich vermehren kann und auch eventuell sich adaptieren oder evoluieren kann. Und bevor so etwas entsteht, auf eine naturalistische Art und Weise, das kann man überhaupt nicht erklären, das wird auch nicht von alleine entstehen. Ich denke, das ist ausgeschlossen. So, bevor wir diese ganze Diskussion führen über Außerirdischen, sollte man erstmal aufklären, woher dann diese Zellen kommen.
Also ich bin ja auch an große Zahlen gewöhnt, wenn man in der Astronomie arbeitet. Ich gebe Ihnen völlig recht, ich halte das auch nicht für möglich, dass das statistisch stattfindet. Und deswegen habe ich, ich habe natürlich sozusagen evolutionsbiologisch das einfach mal hier so hingeschrieben, ja, ob ich das für angemessen halt, ist eine ganz andere Frage, ja. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn Sie das einmal hinkriegen, was statistisch, wie Sie sagen, unmöglich ist, und wenn Sie es nochmal hinkriegen, dann ist es unmöglich Quadrat, ja. So.
Also die Hauptmotivation für die Suche nach Außerirdischen ist zumindest heute ja die vermutete riesige Anzahl, falls das Universum unendlich sein sollte, vielleicht eine unendliche Anzahl potenzieller bewohnbarer Planeten. Ne? Wenn wir jetzt einfach mal ganz schlicht die christliche Schöpfungsgeschichte Revue passieren lassen, gab es da Adam und Eva, die den Auftrag hatten, sich zu vermehren. Hätte der Sündenfall nicht stattgefunden, was zumindest eine Möglichkeit ist, dann hätten sich Adam und Eva in relativ kurzer Zeit, in kosmologischen Zeiträumen zumindest, quasi in uns Unendliche vermehrt. Wir brauchen also dann ein unendliches Universum, so dieser Gedanke, auf dem sich dann diese unendlich expandierende Menschheit ausdehnt. Von daher ist auch so eine Erklärung, zumindest in einem christlichen Kontext, denkbar, um das Universum zu erklären, diese heutigen Befunde.
Ja, ich bin sehr dankbar für den Kommentar, weil da ist in der Tat was dran. Ich wollte das Thema aber hier nicht aufgreifen, weil das dann vielleicht nochmal einen Schritt in die andere Richtung geht, aber Sie haben das angesprochen. Also wir wissen, dass das Weltall ziemlich flach ist, die euklidische Geometrie. Also das, was ein Stück Papier in der 2D-Ebene ist, ist der Raum in der 3D-Ebene. Wir sind ziemlich nahe bei Null. Ja, das sagt die Inflation. Ich habe mich da mit ein paar theoretischen Physikern mal drüber unterhalten, weil ich in dem Sinne auch kein Experte für Kosmologie bin. Und die haben mir gesagt, wenn das Universum flach ist, ist es unendlich groß. Punkt. Das steht in keinem Buch drin. Aber ich habe gesagt, Moment, wie ist das mit dem Urknall? Da war das Weltall unendlich klein. Ja, es gibt auch zweidimensionale Singularitäten oder dreidimensionale Singularitäten, die unendlich groß sind. Dann sind wir in einem sehr interessanten mathematischen Raum. Das will ich hier nicht diskutieren. Aber wenn Sie das vertreten, das kann man heutzutage vertreten. Sie können sagen, das Weltall ist unendlich groß unter den gegebenen Randbedingungen eines flachen Weltalls. dann könnte man sogar Ihrem Argument folgen, denn Sie brauchen für eine Schöpfung ohne Tod, die sich vermehrt, brauchen Sie ein unendlich großes Weltall. Also ich habe das mal nachgerechnet, wenn Sie eine Erde haben, die meinetwegen, und Sie haben Seerosen, ja, und Sie machen so einen halben Meter Wasser auf die ganze Erde ohne Land, ja, und Sie sagen, jede Woche verdoppeln sich die Seerosenblätter. Was glauben Sie, wann die Erde bedeckt ist? 56 Wochen. Nach einem Jahr. Zack. Da brauchen Sie mehr als nur eine Erde, wenn Sie ein paar Jahre überleben wollen, ja, und keine Seerose eingeht, ja.
Vielen Dank, Herr Krabbe, für Ihre Ausführungen. Ich denke, wir konnten alle, was die Astronomie angeht, eine ganze Menge lernen. Als Theologe einige Bemerkungen. Das Werk Jesu Christi bezieht sich ja auf den Fall Adams, auf die Nachkommenschaft Adams. Es ist nicht erkennbar, soweit ich informiert bin, dass diese Nachkommenschaft irgendwo auf dem Mars oder einem anderen Planeten zu lokalisieren wäre. Ab und zu ist mal einer dieser Spezies auf dem Mond, aber das kommt selten vor. Insofern müssen wir wohl sagen, das Werk Jesu Christi bezieht sich auf die Menschen hier auf der Erde. Ganz ohne Frage hat das Werk Jesu Christi auch eine kosmische Bedeutung. Insofern als die Schöpfung altert. Sie werden alle veralten wie ein Kleid, wie eine Rolle wirst du sie zusammenbringen. Oder Jesus selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt also, die Schöpfung, das heißt eben auch, der Kosmos ist in den Fall hineingezogen, wird aber unter der Verheißung des Evangeliums erneuert. Denn der Jünger Johannes sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Übrigens sagt das auch Jesaja im Alten Testament. Vor über 30 Jahren, das war Ende der 80er Jahre, hat der Physiker Hermann Schneider in Holmecke damals bei der Tagung von Wort und Wissen einen Vortrag gehalten zu einem Thema ganz ähnlich wie dem Ihren. Und er erwähnte dann eben den Aufwand, den Gott mit dem Kosmos macht. Und er gab dann die ganz schlichte Antwort, dadurch macht Gott es uns leichter, ihn zu fürchten. Danke.
Okay, nein, ich lasse das einfach mal so stehen. Du hast ja gesagt, ich habe viele Fragen gestellt und jetzt kommen einige Antworten, wie ich sehe, und ich nehme sie erstmal so, wie sie gemeint sind. Ja, Dankeschön.
Ja, ich würde mal hier die Fragerunde mal so weit stehen lassen. Es ist 20 vor 10, dass wir das offizielle Programm hier mal beenden. Wir möchten uns ganz herzlich nochmals bedanken bei Alfred Krabbe. Du bekommst auch so eine Tasse von uns als kleines Geschenk, wie ich sie heute Morgen bekommen habe. Ich habe mich gefreut, darin Schweizer Schokolade zu finden. Und das passt ja auch ein bisschen zum Thema Exoplaneten, wo der Nobelpreis ja auch in die Schweiz ging. So eine kleine Brücke zu diesem Geschenk.